Auf seine Freiheit zu verzichten heißt, auf sein Menschtum, auf die Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten zu verzichten. Jean-Jacques Rousseau. Im folgenden Essay werde ich mich mit dem oben angeführten Zitat Rousseaus auseinandersetzen und die daraus abzuleitenden Fragen weiter ausführen. Um zu beginnen, die Aussage zu bewerten und zu analysieren, muss man sie zunächst einmal verstehen. Wann tritt beschriebene Situation ein? Oder wann verzichtet man auf seine Freiheit? Verzichten an sich impliziert die Freiwilligkeit des Abtreten der Freiheit. Auf welche Dinge verzichtet der Mensch? Hier fällt einem beispielsweise das Fasten ein, also ein Verzicht auf Luxusgüter. Somit wird hier die Freiheit mit etwas assoziiert, das man selbst aufgibt, in der Hoffnung, etwas anderes zu gewinnen. Wie es beim Fasten entweder aus religiösem Glaube geschehen kann oder aus anderen Überzeugungen heraus, bis hin zu gesundheitlicher Motivation. Bei allen diesen Beispielen entsteht also eine Art von Tausch. Das Aufgeben der Freiheit führt zu etwas anderem, was man daraus gewinnen kann. Aber was kann man gewinnen, wenn man Menschtum, Menschenrechte und Pflichten dadurch verliert? Man muss also weiter in die Begrifflichkeit schauen. Wie viel Freiheit kann man letztlich überhaupt aufgeben und wie kann man diese Freiheit definieren? Ähnlich wie Rousseau entspricht die Freiheit das freie Handeln aus meiner Perspektive dem von außen unbeeinflussten Handeln. Somit entsteht auch die Schwierigkeit des Handelns im Staate oder in einer Gesellschaft, wo man Bedürfnisse der eigenen Person zurückstellt und an Normen und Erwartungen orientiert bleiben muss. So ist das geregelte Zusammenleben in einer Gesellschaft gerade die Situation, in der der Freiheitsverzicht am stärksten vorkommt, da er freiwillig geschieht. Wenn man sich also genau mit den Verlusten befasst, die das Verzichten der Freiheit mit sich bringt, stellt sich die Frage eher, inwieweit man überhaupt auf seine Freiheit verzichten darf. Menschtum lässt sich mit der Identität als individueller Mensch erklären. Rechte und Pflichten sollten dem Lesenden bekannt sein, dennoch kann man auch sie weiter ausführen. Wenn die Gesellschaft den Verlust von Freiheit einfordert, kann sie nicht zugleich den Gehorsam und die Erfüllung von Pflichten einfordern. Das Recht auf Freiheit und auf Staat stehen hier also im Konflikt gegenüber und werfen die Problematik der Kompromissfindung auf. Wie kann ein funktionierender, für das Individuum gerechter Staat gebildet werden? So stehen hier die Aussagen, wer Rechte hat, hat auch Pflichten und vice versa und die Problematik des Einforderns von Pflichterfüllung trotz Freiheitsverlust gegenüber. Hier entsteht auch das Grundproblem der Demokratie und des Staates, denn das Miteinanderhandeln bedarf der Einigung und zwingt den Menschen, nicht egoistisch zu handeln. Im Extremfall kann dies auch eine Legitimierung einseitiger Machtverhältnisse sein, wo sich das Individuum im Staat aufgibt. Somit ist die Frage, wie viel Freiheit man aufgibt und wie viel man aufgeben darf, mit besonderer Bedacht zu behandeln. Rousseaus Zitat zeigt genau dies, nämlich, dass das Verzichten der Freiheit im Sinne der Staatsbildung einem diese Rechte nimmt und einem wortwörtlich das Menschsein nimmt. Hier stellt sich nun die Frage, warum man denn überhaupt einen Staat bilden sollte. Wie würde der Mensch ohne Staat handeln? Ist er in diesem Naturzustand also ungebunden und unabhängig von den Gesetzen, Normen und Erwartungen etc. überhaupt handelnd? Er könnte genauso böse und zerstörerisch wie gut und gerecht sein. Rousseau ist der Überzeugung, dass der Mensch mit Gefühl über Verstand handelt und so durch die Regelung des Gewissens gut ist, da er dem Bösen widersteht. Folgt man dieser Annahme und der Behauptung, dass die Gesellschaft den Menschen auf einen Irrweg bringt und ihm die Möglichkeiten des freien, unbeeinflussten Handelns nimmt, so nimmt sie ihm seine Freiheit. Diese Freiheit existiert also im Naturzustand. Wo aber existiert sie, beziehungsweise gilt es anzuzweifeln, dass sie jemals existierte? Die Kluft zwischen ursprünglicher Freiheit und dem Dasein im Staate muss also geschlossen werden, wenn eine Gesellschaft funktionieren soll. Aber wie können sich Freiheit und staatliche Normen vereinen? Wenn der Staat in der Freiheit gegründet wird und er diese als Hauptziel sieht, steht das Minimum an Gesetzen zumindest fest, dass die Freiheit des einen dort eingeschränkt werden muss, wo sie dem anderen schadet, beziehungsweise dessen Freiheit einschränkt. So muss eine Einigung im Staat vorliegen, um die größtmögliche Freiheit zu ermöglichen. Wenn dies geschieht, kann eine mit dem Staat vereinbarte Freiheit entstehen und das Handeln im Sinne des Staates ist vielmehr eine Sicherung der Freiheit des Einzelnen durch die Freiheit aller. Gewinnt nicht jeder das, was er aufgegeben hat, wieder zurück? Durch beschränktes Eigentum erhält man auch für sich gesichertes Eigentum. Durch den Schutz des anderen erhält man selber den gleichen Schutz. Denn wer Pflichten hat, hat auch Rechte. Da in diesem Idealstaat eine Gleichwertigkeit vorliegt, tauscht man hier einen Teil seiner Freiheit ein, um etwas anderes zu bekommen, beispielsweise Sicherheit. Das freiwillige Hingeben in eine Gesellschaft und die Orientierung an gemeinsam beschlossenen Gesetzen bildet also die Möglichkeit, wirklich frei zu handeln. solange sie nur Bestimmungen gehorchen müssen, denen sie selbst zugestimmt haben und somit immer noch freiwillig ihre Freiheit eintauschen. Da die Gesellschaft zurückgibt, was sie nimmt, entsteht so vielmehr eine stärkende Kraft und Sicherheit und der Mensch bekommt zusätzliche Rollen des Mitwirkenden. Der Staat beruht also auf dem Gemeinwillen der Einzelnen und fungiert vielmehr als leitendes und unterstützendes Instrument des freien Handelns. Der Staat dient dem Menschen, nicht der Mensch dem Staat. Fordert Rousseau so nicht schlichtweg einen Staat, der als Subjekt der Verantwortlichkeit den Menschen dient und nicht den völligen Rückgang in den Naturzustand? Vielmehr warnt er doch vor den Gefahren der Staatsbildung.